Hallo, hier ist Jörg Langer von Gamers Global und in diesem Video- und Audiotest möchte ich euch Days Gone vorstellen. Ich habe da jetzt 50 Stunden reingesteckt in das Spiel, viel gefunden, was mir gefällt, einiges, was mir nicht gefällt und will euch das zusammenfassen und dabei, das verspreche ich, ohne große Spoiler auskommen. Ehrensache!
Er hat angefangen.
Wie alt bist du? 5?
Achte auf die Kupplung. Du musst auf jeden Fall genug.
Unser Held Deacon St. John ist Biker und zwar ein ziemlich sympathischer, ein Schüchterner, der mit seiner großen Liebe Sarah in zahlreichen Rückblenden durch die Idylle Oregons streift.
Deacon, du brauchtest meine Hilfe, oder? Und jetzt brauche ich deine.
Doch 2 Jahre später ist Sarah verschwunden und eine Zombie-Apokalypse hat stattgefunden, auch wenn sie eigentlich noch irgendwie Menschen sind und Freaker heißen. Deacon schlägt sich als Drifter durch, erledigt Aufträge für diverse Überlebenden-Camps.
Mehr Männer, du weißt was, das heißt mehr Aufmerksamkeit.
Erinnert mich an meine Kindheit. Da war ich oft bei meinem Onkel auf dem Hof, Adrian, an der Grenze zu Idaho.
Lange Zeit ist ihm nur sein Biker-Kumpel Boozer wichtig. Allerdings hat Boozer bald ein Problem.
Hey, ich wollte mal sehen, was der Faulpelzer treibt. Wie geht's, Boozman? Ist der nicht langsam?
Boozer wird kurz nach Spielbeginn stark verletzt, droht bald sogar zu sterben und ihn zu retten und dann nach Norden aufzubrechen, ist für lange Zeit die eigentliche Rahmenhandlung.
Wie es ihm geht.
Mir geht's gut.
Nicht gut.
Sagte Freunden, sie sollten abhauen. Sie haben mir nicht zugehört.
Sie haben es atomar zerstört.
Portland? Ja, habe ich auch gehört. Eine Atombombe, das hätten wir gemerkt, oder?
Die Story wird oft bei Überlandfahrten weitererzählt und das ist auch eine schöne Möglichkeit, die Spielwelt kennenzulernen. Wir sind in einem Teil Oregons unterwegs, eher im südlichen Teil, und in Wahrheit ist die Spielwelt ziemlich klein. Ich schätze sie auf vielleicht 5 Quadratkilometer, aber sie wirkt wesentlich größer, weil sie wie üblich sehr kondensiert ist, weil etliche Klimazonen darin vorkommen und weil es viel zu tun gibt. Und weil das Motorrad, vor allem wenn es am Anfang noch nicht ausgebaut wurde, etwa eine Reichweite von 1,5 Kilometer nur hat. Danach muss man tanken. Und auch Tages- und Nachtzeit sowie die Wettereffekte tragen dazu bei, dass die insgesamt 5 Regionen, die man so nach und nach freischalten kann, immer wieder neu aussehen. Und da ich kürzlich selbst in Südoregon unterwegs war, wo das Spiel spielt, kann ich bestätigen, die Landschaft und auch wie die Gebäude aussehen und die Straßen, die Natur, das wurde vom Spiel sehr gut eingefangen. Nur Freakers habe ich im echten Oregon keine gesehen.
Was machen die hier? Was zur Hölle macht ihr da?
Die gibt's natürlich im Spiel und die Freakers sind tagsüber nicht so zahlreich, weil da sind sie meistens in ihren Nestern oder in Höhlen versteckt, aber selbst da sind sie durchaus ein Ärgernis, vor allem am Anfang, wenn man noch nicht aufgeräumt hat. Um es zusammenzufassen, die Spielwelt von Days Gone ist sicherlich ein Highlight. Ein Highlight allerdings, das längst nicht nur von Freakern bevölkert wird, also von den Zombies, sondern auch von allerlei bösen Menschen. Und was macht man mit bösen Menschen, die sich zum Beispiel in Überfallscamps organisieren, die man typisch Open World eben nach und nach ausradieren kann? Man markiert sie mit dem Fernglas, damit man nicht von ihnen überrascht wird, und ballert sie dann nach und nach ab, wenn sie nicht zuerst schießen. Aber auch die guten Menschen leben in Camps und dort gibt's Aufträge.
St. John, ich habe einen Job für dich.
Coop.
Manny soll an deinem Bike arbeiten? Nur unter einer Bedingung.
Ich muss was für dich tun. Ja, schon klar.
Auf der Karte werden die Aufträge orange gekennzeichnet, wenn sie Camp-Aufträge sind, die zum Geld- und Reputationsgewinn dienen. Die gelben sind die Story-Aufträge und dann gibt's noch weiße Nebenmissionen und allerhand Zeug einfach in der Open World. Wirkliche Sympathen sind die meisten Auftraggeber nicht. Erda Tucker leitet zum Beispiel in Hot Springs ein Sklavenlager.
Sehr gut. Hat er sich so richtig gewehrt?
Du zahlst mehr, wenn's so war?
Nein.
Warum fragst du da?
Mir gefällt einfach der Gedanke, dass dieser Mistkerl leiden musste, bevor er starb.
Auf bis zu Rufstufe 3 könnte es in den 5 Camps des Spiels bringen und schaltet so neue Waffen- oder Motorrad-Upgrades frei. Erwartet aber keine ausgeprägte Rollenspielwelt in diesen Dörfern, sondern eher so ein bisschen atmosphärisches NPC-Gelabere, wenn zum Beispiel die Händler grob den Stand der Handlung kommentieren. Oder es greift mal einer nachts zur Klampfe.
Ich will dir einfach sagen, was du mir bedeutet hast, bevor du den Verstand verloren hast.
Die Missionen sind recht vielfältig gestaltet, greifen aber etwas zu oft zum Element Spezialblick einschalten und Spuren folgen, wobei das dann doch auch immer wieder schön kombiniert wird, wenn etwa das Camp, in dem ich etwas finden soll, von Crawlern gleichzeitig angegriffen wird. Das sind praktisch infizierte Kinder, die natürlich nichts Menschliches mehr an sich haben. Und mit denen liefern sich meine eigentlichen menschlichen Feinde heftige Gefechte und merken gar nicht so recht, dass ich mich da rumtreibe oder ihnen in den Rücken schieße. Und es gibt auch einige Kopfgeldjagden zu Motorrad, die jetzt nicht super anspruchsvoll sind, aber durchaus Spaß machen, auch wenn hier die Performance des Spiels manchmal etwas in die Knie geht. Und ich habe übrigens alles auf der PS4 Pro aufgenommen.
Ich geh nicht zurück! Fahr doch zur Hölle!
Um den Flüchtenden, der dann oft noch verteidigt wird von Begleitbikern, gefangen zu nehmen, muss ich sein Bike rammen oder durch Schüsse langsam fahruntauglich schießen.
Wie läuft's, Lynchman? Was ist? Gab's im Camp nicht genug zu essen?
Und am Ende verschnüre ich ihn dann als abholbereites Paket und muss mich nicht weiter um ihn kümmern. Sehr praktisch. Es gibt auch richtige Tötungsmissionen, viele Sammelmissionen, räum dieses Camp frei Missionen, man untersucht düstere Minen, also es wird schon einiges geboten.
Okay, der erste Erweiterungsbereich geht vom Hauptschacht ab. Los, hier lang.
Bin direkt hinter dir.
Anders als bei Red Dead Redemption 2 hat man in den Missionen nicht das Gefühl, in einer extra geschaffenen Blase unterwegs zu sein, sondern es fühlt sich meistens nach Open World an. Auch wenn vieles geskriptet ist, wie hier dieser Angriff der Crawler, während meine NPC-Kumpanin gerade einen Strommasten hochklettert und ich muss sie verteidigen. Aber sehr oft passiert während der Mission tatsächlich echtes Open World-Zeugs. Also dass ein Wolf vor vorbeikommt und mir in die Parade fährt, solche Dinge. Und dann nehme ich den natürlich nicht zufällig auftauchenden Bär in der nächsten Mission sehr gerne in Kauf.
Was macht ihr wohl hier draußen, ha? Nach leichter Beute.
Neben allerhand Geiselnehmern, Plünderern und sonstigen Unholden gibt es noch die Ripper in der Spielwelt. Das sind halbnackte, von Verbrennungen und Narben übersäte Menschen, die nicht mehr sehr viel Menschliches an sich haben. Denn während die Ripper die Freaker in Ruhe lassen oder als Köder nur einsetzen, foltern sie andere Menschen, um sie zu töten oder in den Wahnsinn zu treiben und damit auf ihre Seite zu bringen.
Sie spüren keinen Schmerz.
Und diese verschiedenen Fraktionen gehen halt auch aufeinander los oder Freaker jagen wild und fressen es dann, solche Dinge. Und diese Wechselwirkungen lassen die Spielwelt authentisch wirken. Ich bin zwar sicher, dass diese Interaktionen nur passieren, wenn ich in der Nähe bin.
Da bei den Wolf.
Schnell. Aber es wirkt wirklich echt und es ist nicht direkt geskriptet, wenn etwa bei meinem Angriff auf ein Plünderercamp plötzlich von dem Geballere Freaker angezogen werden und dann für mich einen Teil der Arbeit erledigen. Überhaupt die Freaker. Es gibt doch einige Typen von ihnen und während die Standard-Freaker, wenn sie so zu zweit oder dritt auftauchen, gar kein Problem sind, sind Kombinationen aus verschiedenen Typen oft gefährlich und starke Typen wie die Brecher habe ich bis kurz vor Spielende ziemlich ernst genommen. Vor allem dort gibt es viele Freaker, wo sie Nester haben und die könnt ihr ausräuchern. Das heißt, ihr müsst das Nest finden, der Deacon sagt dann, dass es hier stinkt, hier muss ein Nest sein, dann wird es auch bald auf der Mini-Map markiert und dann schießt ihr einen Brandbolzen rein oder werft einen Molotow-Cocktail und dann strömen die darin befindlichen Freaker heraus. Am Tag sind es übrigens mehr, weil nachts sind sie ja meistens unterwegs. Und wenn das Nest dann zerstört ist, kommt es auch nie wieder. Und wenn ihr alle Nester in einem sogenannten Infektionsgebiet beseitigt habt, das sind meist so zwischen 3 und 6, dann ist dieses Gebiet bis auf Zufallsfreaker frei. Oder zumindest, wenn es keine Horde in der Gegend gibt.
Was zum Teufel?
Sehen. Ich war schon oft hier, um sie zu sehen. Sie bleiben in den alten Gebäuden und kommen jeden Abend raus, als läute jemand eine Essensglocke, weißt du?
Und diese Horden bestehen gerne mal aus 50 oder 60 oder mehr Zombies und wer in deren Blickfeld gerät oder in ihrer Nähe rumballert, der ist verloren. Man kann sie besiegen, ich habe das auch schon geschafft, aber da spielt man teilweise lange dran und muss sich gut vorbereiten. Viel Munition, extra Munition in Bikebunkern, am besten auch mit Bomben und so weiter arbeiten. Man darf sich nicht zu schade für taktische Rückzüge sein und irgendwann, wenn man dranbleibt, gerne auch durch hinterhältige Snipern auf die letzten Mitglieder einer Horde, die laufen hinten, wenn man das leise macht, merkt das die Horde nicht und irgendwann ist sie dann restlos beseitigt, die Horde, und man kriegt natürlich das auch im Spiel gemeldet, dass zum Beispiel jetzt der Todeszugschwarm endgültig besiegt ist. Also ich brauche zum Besiegen von einer solchen Horde, wenn ich echt gut vorbereitet bin und eine taktisch gute Stelle gefunden habe, mindestens eine Echtzeitstunde, wenn nicht zwei, beziehungsweise eine ganze Ingame-Nacht. Doch auch wenn die Freaker lästig bis hochgefährlich sind, ihr kämpft öfters gegen Menschen im Spiel. Und da gibt's später einige stärkere Varianten, die uns richtig einheizen können und wo man sich gerne an der Möglichkeit bedient, sich während des Kampfs zu heilen. Gefährlich ist oft auch die Wildnis selbst, nämlich Wölfe oder gar Bären. Immer wieder mischt Days Gone In-Game-Kampfszenen mit spielbaren Rückblenden, mit Cutscenes mit Cutscene-Rückblenden. Also wenn es bislang so wirkt, als sei da storytechnisch nicht viel los, dann stimmt das ganz und gar nicht. Wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Kirche im Rahmen einer Mission freiräume von menschlichen Plünderern.
Mehr habt ihr nicht drauf.
Löst das eine Erinnerungssequenz aus, weil genau in dieser Kirche meine Heirat stattgefunden hat mit Sarah.
Sie haben eigene Schwüre? Nun, traditionsgemäß der Bräutigam zuerst.
Ich fange an. Deacon. Es tut mir so leid, dass keiner da ist.
Scheiße. Noch mehr.
Hört ihr nicht? Weg! Verdammte Kirche!
Er hat sie getötet!
Die menschlichen Gegner schlagen sich taktisch gar nicht mal so blöd, allerdings arbeiten sie nicht wirklich als Team zusammen. Toll ist aber, wenn man sie erschießt, bevor sie einen Molotow-Cocktail oder eine Granate werfen und sie dann selbst dadurch draufgehen. Also wie gesagt, die taktische KI ist guter Shooter-Standard. Die Kämpfer ziehen sich auch mal ein paar Meter zurück, sie gehen in Deckung, tauchen nicht immer an derselben Stelle wieder auf, aber meistens. Nur, wer jetzt wirklich so gegen Squads kämpfen möchte, der ist im falschen Spiel.
Ich hab hier was für dich, Ordnung!
Gewisse Ereignisse verändern auch die Spielwelt an den jeweiligen Punkten dann dauerhaft, allerdings an einer wichtigen Stelle später im Spiel nicht, was ich dem Ganzen sehr übel nehme. Aber ich möchte ja nicht spoilern. Auch wenn es eher zu viele Cutscenes gibt und sie auch teils etwas langatmig sind, gefallen sie mir sehr gut. Zum einen, weil die Personen darin echt aussehen.
Oh, aber du kannst gerne zusehen.
Also Frauen haben beispielsweise nicht nur Supermodel-Maße, sondern auch mal Rundungen am Po oder einen richtig fetten Arsch wie die Tucker in Hot Springs. Vor allem aber gefällt mir, wie sie reden. Das ist kein Nicolas Cage-Overacting oder operettenhaftes Gehabe. Nein, so würden die Personen in dem Szenario reden.
Außerdem bist du ein scheiß Drifter. Was erwartest du? Soll ich hinter dir herlaufen wie ein Hündchen?
Wenn ich jetzt aufgebe, wenn ich das nicht tue. Himmel, dann ende ich am Ende noch wie...
So wie wir. Ja? Wie Iron Mike, wie Boozer? Du nennst uns Camper, ja? Fahr los.
Wenn Carlos das herausfindet, wird die verdammte Hölle losbrechen.
Carlos kann mich am Arsch lecken.
Du setzt das Leben anderer aufs Spiel. Ich hoffe, du weißt das.
Ebenfalls gut gefällt mir, dass man nicht mit Missionen zugeballert wird. Man hat selten mehr als 2 oder 3 gleichzeitig. Aber in der Mitte, so nach 25 bis 30 Stunden, fängt das Spiel schon an, gestreckt zu wirken. Hier wären weniger Missionen mehr gewesen. Und auch das Upgraden des Motorrads, so spaßig es dann doch ist, die neue Tankfüllung, also mehr Reichweite zu haben, oder Satteltaschen für extra Munition, es ist nicht gut balanciert. Man braucht nämlich immer relativ lange, bis man die nächste Vertrauensstufe erreicht in einem Camp. Hat man das aber geschafft, hat man in aller Regel wahnsinnig viel Geld übrig, weil man sich die ganze Zeit nichts mehr kaufen konnte und kann dann im Prinzip alle Upgrades, die es dann neu fürs Motorrad gibt, auf einmal kaufen. Das hätte man besser lösen können. Ähnliches gilt für die Waffen, wobei es da doch einige Auswahl- und auch Spielstile gibt und auch in Verbindung mit den Fähigkeiten, die man bei Levelaufstiegen sich kaufen kann. Und zwar in 3 Kategorien: Nahkampf, Fernkampf und Survival. Und manche Fähigkeiten sind echt super praktisch, zum Beispiel, wenn ich mir die Nahkampfwaffe immer wieder mit Schrott reparieren darf, statt immer wieder eine neue mir suchen zu müssen. Was ich enttäuschend finde, sind die Survival-Aspekte. In den ersten Spielstunden hat man einen ziemlichen Mangel an allem, aber das bleibt nicht lange so. Und auch wenn man mit Nägeln aus einem Baseballschläger eine Nagelkeule machen kann, solche Dinge, spielt das Crafting nicht wirklich eine Rolle. Und das meiste Zeug, das man findet, kann man gar nicht mitnehmen, weil man eh schon voll ist. Keine Rolle spielt das Wetter, also zumindest nicht spielerisch. Weder wird es einem kalt, noch gehen Sachen kaputt, noch fährt sich das Motorrad anders. Aber es ist toll anzusehen, wie durch Regen ein vormals trockener Weg innerhalb von einer halben bis ganzen Minute von Pfützen übersät ist auf einmal. Und wenn dann die Sonne bald wieder rauskommt, genauso schnell wieder trocknet. Das ist natürlich alles Fake Reality und wirklich nur Augenschmaus, aber es führt schon dazu, dass ich die Spielwelt als sehr atmosphärisch erlebt habe. Auch wenn es schneit, und es schneit wohl sehr häufig in Oregon, wenn ich Days Gone glauben darf, wird aus dem vormals freien Asphalt über mehrere Zwischenschritte recht schnell ein zunächst leicht verschneiter und dann stark verschneiter Weg. Aber auch wenn ich da dann ein paar Fußspuren hinterlasse oder auch mit dem Bike hinterlassen würde, kommt das überhaupt nicht an das heran, was Red Dead Redemption in Sachen durch ein Schneewaten oder durch Matschwaten hingelegt hat vor einiger Zeit. Ein sogenannter Donut mit dem Bike im Schlamm zum Beispiel hinterlässt keine richtigen Spuren.
Ich hab sogar einen alten Boiler gefunden. Dann kann ich endlich wieder heiß duschen.
Großartig, großartig.
Okay, ich gebe es einfach mal zu, die deutsche Stimme vom Deacon finde ich doof. Und was ich auch doof finde, das sind die vielen Rückblenden mit Sarah. A, finde ich nicht sonderlich interessant, B, sind sie zu lange, oft muss ich da minutenlang der Sarah hinterherlaufen. Und während ich die Story generell gut und auch erwachsen finde und die Motivation der Handelnden nachvollziehbar, gibt's gerade im letzten Spielviertel so 1-2 Klöpse, die ich dem Days Gone wirklich übel nehme, die aus meiner Sicht einfach keinen Sinn ergeben, die auch vom Design her schlecht sind, weil sie sich nicht aus dem bisherigen logisch erschließen. Und dafür gibt's nachher auch einen Wertungsabzug. Ein gutes Beispiel sind die Nero-Missionen. An sich sehr spannend. Nero, das ist so das Überbleibsel der Staatsgewalt, die aber nicht mehr den Menschen hilft, den Überlebenden, sondern versucht herauszubekommen, was mit den Zombies los ist. Weshalb sie das versuchen, da darf man Böses ahnen, ich sag's euch nicht. Aber eigentlich ist das sehr spannend. Man muss an diese Helikopter ran, wenn sie gelandet sind, dann den Soldaten ausweichen, die sind nämlich unbesiegbar. Und das geht aber sehr einfach, einen Stein werfen oder einfach im Gebüsch bleiben, damit sie einen nicht entdecken. Und dann muss man an den jeweiligen Forscher oder die Forscherin ran, die da gerade irgendwelche Freaker über Reste untersucht. Und man muss dann eine Weile zuhören, ohne entdeckt zu werden, dann hat man die Mission geschafft, erfährt dabei aber auch wirklich Interessantes darüber, wie es eigentlich zu dieser Apokalypse gekommen ist.
Aktuelle Beweise legen nahe, dass sich der Virus über das Lymphsystem ausbreitet, reproduziert und Zellen in katastrophalem Maßstab angreift.
Nur, statt dass man das auf ein oder zwei Missionen beschränkt, wo das Ganze noch super spannend ist und wo man auch das Gefühl hat, was zu leisten beim Schleichen, in Wahrheit ist das wirklich einfach, wird's halt mal wieder übertrieben. Und es gibt mindestens 6, ich glaube aber an die 10 solcher Nero-Missionen. Und spielerisch ist es immer dasselbe. Und dadurch wirkt das eigentlich schöne Story-Element schon wieder gestreckt und wird öde. Wesentlich angenehmer sind die Nero-Checkpoints, quasi provisorische Sammellager und Festungen, die man in den ersten Tagen der Apokalypse eingerichtet hat. Die dienen nämlich als Schnellreiseziel sowie zum Übernachten, was ich immer ganz gut finde, ich spiele lieber tagsüber. Und man findet dort auch immer eine Nero-Injektion, wo man dauerhaft entweder Ausdauer, Hitpoints oder Konzentration erhöht. Letztere erlaubt einen Zeitlupenmodus beim Schießen. Ja, und das ist alles ganz schön, allerdings muss man vorher oder sollte man vorher alle Lautsprecher der Anlage ausschalten. Macht man das nicht und nimmt sie wieder durch Benzin einfüllen, teilweise fehlt dann auch noch eine Sicherung, in Betrieb, dann locken die noch vorhandenen Lautsprecher natürlich alle Freaker der Umgebung an. Und das kann, das ist mir selbst passiert, auch mal eine ausgewachsene Horde mit 60 Teilnehmern sein. Übrigens führe ich diese Inbetriebnahme, die ihr entweder seht oder zumindest hören könnt, durch, während ich eigentlich auf einer Mission bin mit dem Boozer zusammen, der auch irgendwo im Gelände rumsteht und wartet, dass es endlich weitergeht. Das finde ich halt stark, dass ich, während ich eigentlich auf einer Fahrmission irgendwo hin bin, eine komplette selbstgewählte Nebenmission lösen kann, wo dann dauerhaft, wenn ich es schaffe, diese Nero-Station für mich freigeschaltet ist.
Mann, pass auf! Lass doch den Luft, Mann!
Sie braucht Hilfe!
Lasst mich zum Fazit kommen.
Heute Abend passiert es.
Mir hat Days Gone besser gefallen als die letzten großen Open-World-Spiele anderer Hersteller. Aber das ist erstens eine rein subjektive Aussage. Mir gefällt einfach der Stil, Oregon als Spielwelt, wie die Leute reden. Und zweitens sind die erwähnten anderen Open-World-Spiele technisch sicherlich runder und bestimmt auch ein bisschen besser balanciert in vielen kleinen Feinheiten. Ich sag nur mal das unausgegorene Survival-System, das Crafting, das man so recht gar nicht braucht und so weiter. Da hätte man einiges besser machen können. Aber die Spielwelt ist klasse, die Missionen lange Zeit richtig gut, bis dann eben nach einer gewissen Spielzeit, bei mir waren das so 30 Stunden, doch Längen sich reinziehen und man doch sich irgendwie wünscht, dass es endlich weitergeht. Wenn es dann weitergeht und man endlich ins letzte Gebiet kommt, wo sich auch nochmal einiges ändert, wie die Leute da sind, was für Gegner man trifft, dann gibt es nochmal ein richtiges Motivationshoch und eigentlich hätte mich das zum Endgame tragen müssen, aber nahe des Spielendes so langsam habe ich dann doch eine extrem kalte Story-Dusche abbekommen. Oder eigentlich sogar mehrere, wo einfach sich Charaktere nicht so verhalten, wie ich das auch nach all dem, was das Spiel uns vorher über sie erzählt hat und erleben hat lassen, glauben kann. Und das nehme ich dem Spiel richtig übel. Und auch einen relativ dämlichen, weil völlig anders funktionierten Bossfight mittendrin, den ich euch auch nicht spoilern möchte. Doch abgesehen davon gibt's wirklich viel Story, viel zu tun und gerade die Horden sind wirklich ein ernstzunehmender Gegner. Man kann die meisten davon ignorieren, sie werden nur teils von der Story tangiert, aber wenn ihr das Spiel komplett abschließen wollt, dann müsst ihr da ran. Und das macht Spaß und dauert auch ein bisschen. Summa summarum kann ich aufgrund der geschilderten Schwächen leider Gottes, obwohl ich die ersten 25 Stunden auf klarem Neunerkurs war, keine ausgezeichnete Wertung für das Spiel zücken. Aber ich will ihm seine vielen kleinen Imperfektionen auch nicht über Gebühr bestrafen, denn ich hatte Spaß. Und das macht summa summarum 8.5 von 10 möglichen Punkten. Diesen Videotest gibt's für Gamers Global Fairness Abonnenten ab 1,99 Euro im Monat auch zum Anhören und als Text und Premium User kriegen noch eine 4K-Fassung direkt von unserem Server.